So, wir wollen unsere Bibeln öffnen. Wir sind immer noch im Johannesevangelium, immer noch im Kapitel 3. Und wisst ihr, warum nehme ich mir auch so viel Zeit gerade für dieses Gespräch Jesu mit Nikodemus? Wenn ich jetzt Leute frage, die ein Haus gebaut haben, was würdet ihr sagen, was ist das Wichtigste am ganzen Haus? Wenn ich jetzt die Damen fragen würde, dann würden sie sagen, ja, die Ausstattung oder vielleicht die Farbe oder das Fundament. Ja. Natürlich könnte man jetzt argumentieren und sagen, oh, ja, das Fundament ist sehr wichtig, aber wenn die Wände nicht so gut sind und bei einem Erdbeben, das Fundament bleibt zwar stehen, aber das Ganze kollapst. Ja, und ich glaube, das kann auch sehr gut verglichen werden mit dem, was uns das Wort Gottes aufzeigt im 1. Korinther Brief Kapitel 3. Paulus sagt, es gibt nur ein Fundament und dieses Fundament ist Jesus Christus. Dieses Fundament ist das Werk Gottes. Und es kann passieren, weil da ist nämlich der Unterschied. Das Fundament, das steht, daran kann nichts gerüttelt werden. Aber wie man darauf baut, ja, da gibt es Unterschiede, wie man mit Holz, Stroh und, wie man bauen kann. Das wird eines Tages offenbar werden. Und wenn man wirklich mit Baumaterialien gebaut hat, die wie Holz oder Stroh oder sonst was, und so sagt der Herr, das Feuer wird es offenbaren. Und es mag sein, dass das, was darauf gebaut wurde, das wird verbrennen. Aber das Fundament wird bleiben. Und 1. Korinther Kapitel 3 ist so eine wunderbare Illustration, dass es aufzeigt, wisst ihr, unser Lebenswerk, unser Dienst für Gott, unser Leben, unsere Hingabe, das sind Dinge, da kann sein, dass wir vieles falsch machen. Und das wird eines Tages der Tag offenbaren. Aber das Fundament, das bleibt. Und so wird auch der Mensch in 1. Korinther Kapitel 3 ganz klar, er wird gerettet werden. Aber vielleicht wie durchs Feuer hindurch. Und deswegen, gerade hier im Johannesevangelium Kapitel 3, wenn es um dieses Thema der Neugeburt geht, dann geht es um das Werk Gottes. Und das ist das Fundament. Und ich möchte heute, dass wir nochmal uns dieses Fundament vorknüpfen. Ich möchte mit dieser Botschaft, dass ein jeder von uns, ich habe bei mir auf meinen Blättern eine Person versucht zu malen, bei dem so die Kinn Klappe so aufgegangen ist, dass wir lernen zu staunen über Gott, über das Werk Gottes, was Gott gemacht hat, dass wir sehen, wie tiefgreifend es ist. Und ich habe die Überschrift gesetzt, Gottes Handwerk und dessen Qualität. Gottes Handwerk und dessen Qualität. Und zwar, wir haben ja diesen Text schon mehrmals gelesen. Ich möchte heute nur diesen Vers lesen. Und zwar Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, von oben gezeugt wird, von oben geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also hier ist das Fundament. Und die Schrift sagt uns so viel über dieses Fundament. Und ich möchte, weil wir ja auch schon klar gemacht haben, dass Jesus und Nikodemus eine längere Unterhaltung hatten. Sie haben sich wirklich ausgetauscht über Theologie, über das Werk Gottes. Und die Aposteln haben das ebenso auch gemacht und haben das Thema erweitert. Ne? Das ist kein 3-Minuten-Gespräch, wie wir durch diesen Text gehen können. So möchte ich weitergehen und von der Schrift aus dieses Fundament befestigen. Ich möchte Eisen reinlegen, Metall, Bewährung reinlegen durch die heutige Botschaft, dass wir sehen, wie dieses Fundament ist. Denn desto fester das Fundament ist, dein Fundament ist, desto mehr du verstehst, egal welches Erdbeben, ja, das bleibt stehen, das bleibt sicher und das trägt durch. Ihr Lieben, ihr könnt durch Schwierigkeiten gehen, durch Freuden gehen, durch Sorgen, durch Versuchungen, wenn das Fundament da ist und wenn du mit dem Fundament verknüpft bist, egal welch ein Sturm kommt, das trägt durch. Also, habe ich hier wieder Schwierigkeiten mit meiner Klammer. Sorry. So. Ja. Kannst du mir mal gerade helfen? Also, Wiedergeburt, was ist es? Was ist wirklich Wiedergeburt? Wie wird es uns weitergehen? Wir sahen es, wie es im Alten Testament erklärt wurde, mit manchen anderen Begriffen, wie also das neue Herz, die Beschneidung des Herzens, die Beschneidung des Ohrens und im Neuen Testament hauptsächlich, dass es uns aufzeigt, Wiedergeburt ist ein Leben von oben, also eine Zeugung von oben, ein neues Leben, eine neue Schöpfung. Wiedergeburt ist ein Heilsbegriff. Also Wiedergeburt ist ein Heilsbegriff. Das, was einem an einem Heilsmenschen geschieht. Und wenn wir das so betrachten, Wiedergeburt ist ein Heilsbegriff und hat damit zu tun mit der Errettung. Denn Jesus sagt deutlich, wer nicht wiedergeboren ist, wird das Reich nicht sehen, also wird nicht in den Himmel kommen. Es ist ein rettender Begriff. Und es kann mit vielen anderen Worten ebenso wiedergegeben werden. Jesus hätte auch sagen können, Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn du nicht in Christus bist, so wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Er hätte auch sagen können, Nikodemus, wenn du nicht erkauft bist, wirst du das Reich nicht sehen. Wenn du nicht versetzt worden bist, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du nicht Kindschaft hast, wenn du nicht ein Kind Gottes bist, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du nicht gerechtfertigt, nicht geheiligt wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus, wenn du nicht in Wahrheit gläubig wirst, das sind alles Heilsbegriffe. Wenn du nicht in Wahrheit Gott kennst, wie zum Beispiel Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also Gott kennen und Jesus kennen. Und das sind Heilsbegriffe, genauso wie die Neugeburt, die damit zu tun haben. Wirst du das Reich sehen oder nicht? Das ist Fundament. Jesus hätte sagen können, Christus zu haben. Wenn du nicht Christus hast, so wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, wenn du nicht den Geist Jesu hast, so wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Das sind alles Heilsbegriffe, die eng miteinander verbunden sind und die nie voneinander getrennt werden können. Einer, der wiedergeboren ist, mit dem sind doch all die anderen Begriffe, all die anderen Heilsereignisse geschehen. Also ein jeder, der wiedergeboren ist, der ist in Christus hineinplatziert, der ist gerechtfertigt, der ist geheiligt, der hat die Kindschaft, er kennt Gott, er hat Jesus, er hat den Geist. Ihr Lieben, aber trotzdem, ein jeder von diesen Begriffen, er zeigt auf etwas Besonderes. Paul hatte letzten Sonntag, für mich wie gestern, ich lebe von Sonntag zu Sonntag, hatte gezeigt, das ist wie ein Diamant. Ja? Ein Diamant hat diese vielen Schliffe. Es ist aber ein Diamant, ein Heilswerk Gottes. Und so ist ein jeder von diesen Schliffen, ist sozusagen so ein Heilsbegriff. Jeder von diesen Begriffen zeigt eine andere Seite auf. Wenn wir zum Beispiel nehmen, in Christus hineinplatziert, es zeigt diesen Schwerpunkt, derjenige, der in Christus hineinplatziert worden ist, der Segenstrom, der daraus fließt. Denkt nur an Epheser Kapitel 1, wo uns das beschrieben wird, den Segenstrom, den wir in Christus haben, die Segnungen. wenn es davon spricht, erkauft zu sein, dann spricht es davon, von dieser Seite, es ist eine legale, ein legales Abkommen, eine Abhandlung geschehen. Da wurde ein Preis gezahlt. Es wurde legal erkauft worden. Wenn es darüber spricht, versetzt, dann ist dort ein Herrschaftswechsel geschehen. Das ist das Bild. Wenn davon die Rede ist, gerechtfertigt oder geheiligt worden, dann spricht das von diesem Stand und von dieser Unanfechtbarkeit, in die wir gebracht werden. Wenn es von Gott kennen spricht, dann spricht das von diesem Liebesbund, in dem wir stehen, hineingestellt werden. Christus zu haben, steht ganz besonders dafür, dass wir in diesem Mittler sind, dass wir an diesen einzigen Mittler glauben, den Gott hingestellt hat. Das bedeutet, Jesus zu haben. Wenn es davon spricht, in Wahrheit gläubig geworden, dann ist es diese besondere Perspektive, dass der Mensch sein Vertrauen, sein Leben in Gott gestellt hat und in Gott ruht. Wenn es davon spricht, den Geist Gottes zu haben, dann spricht es davon, von der Kraftwirkung Gottes in unserem Leben. Also ein jeder von diesen Begriffen zeigt eine Besonderheit von diesem Heilswerk Gottes, aber ist eins. Und die Wiedergeburt, das neue Leben, hat diesen Schliff, dass es besonders aufzeigt auf das souveräne, handelnde Heil Gottes. Wie souverän Gott im Heil handelt und von einem Neuwerden, dass ein Mensch neu wird, dass er lebendig wird. Das ist die Besonderheit von Neugeburt. Also was ist Neugeburt? Neugeburt hat auch etwas zu tun, warum die Reformatoren damals, wo sie wirklich wieder zurück zur Schrift gegangen sind, die diese Lehre aufgestellt haben. Ihr kennt ja die Gnadenlehre hauptsächlich, auf was sie ruht, auf der völligen Verdorbenheit des Menschen, auf der bedingungslosen Erwählung, auf der begrenzten Sühnung und auf der unwiderstehlichen Gnade Gottes und das Ausharren der Gläubigen. Und die Wiedergeburt zeigt ganz besonders auf auch die unwiderstehliche Gnade Gottes. Und das möchte ich mit euch durchgehend aufzeigen, wie wir Gott sehen. Es geht hier um das Werk Gottes und dessen Qualität. Dass wir staunen über Gott und dass wir am Ende wirklich sagen können, Herr, wie ist deine Gnade so groß? Herr, ich bin nicht wert deiner Gnade, mache mich zum einem deiner Tagelöhner. Also, ich gehe zu Jakobus. Vielleicht würdet ihr sagen, oh, das ist vielleicht der letzte Brief, wo man hingehen würde, um das Heil zu erklären. Wisst ihr, Jakobus 1 macht etwas Faszinierendes. Ich lese erstmal Vers 16, denn Vers 16 ist sozusagen die Bombe, also die das Ganze explodieren lässt und die Größe oder vielleicht die Wichtigkeit hier klar macht. Und zwar Vers 16 ist sozusagen the middle ground, also hier trennen sich Sachen zu linken und zu rechten. Also das steht in der Mitte und es heißt, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Das, was er hier erklärt, ist neigt dazu, dass wir sehr, sehr irren. Und zwar auf der einen Seite wird er gleich erklären, und zwar das, was der Mensch gebiert. Wenn ihr sehen werdet, Vers 15 spricht davon, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und in Vers 18 werdet ihr sehen, nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Dieses gebiert und gezeugt ist das gleiche Wort. Ja? Und ist das gleiche Wort, was Jesus hier verwendet bei Nikodemus, wo er ihm sagt, Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren, von Neuem gezeugt wird. Und ihr Lieben, Jakobus sagt, irrt euch nicht. Auf der einen Seite ist der Mensch und alles, was er hervorbringen kann, was von ihm kommt, das gebiert den Tod, also das zeugt den Tod. Das ist auf der Seite des Menschen. Und ich lese erstmal den Text. Niemand sage, wenn er versucht wird, von Vers 13, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus macht die Seite des Menschen deutlich auf der gleichen Ebene wie Jesus. Die Verdorbenheit des Menschen, das von dem Menschen, was von ihm kommt, das endet im Tod, das gebiert den Tod. Und jetzt, Leute, irrt euch nicht. Also ich glaube, dass Jakobus das so wichtig war. Leute, irrt euch nicht. Das ist da, wo wir uns gerne irren, weil wir es nicht verstehen, was vom Menschen wirklich kommt und von Gott. Irrt euch nicht. Jede gute und jede vollkommene Gabe, Vers 17, kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe werden. Das ist, was Gott macht. Und was ist dabei diese unwiderstehliche Gnade? Ist euch aufgefallen, wie Jakobus das darstellt, gerade in diesem Kontext? Das ist, was vom Menschen kommt, endet immer und alles im Tod. Denn niemand kann von sich sagen, dass er keine Sünde getan hat. Auch wenn du der perfekteste Mensch warst, so hast du gesündigt. Und hättest du selbst nicht gesündigt, so bist du in Sünden geboren und hast eine sündige Natur. Und das gebiert den Tod. Das ist die Seite des Menschen. Aber die Heilsgeschichte wäre damit abgeschlossen. Aber nach Gottes Willen, nach seinem Willen hat er uns gezeugt. Ihr Lieben, das ist die überwältigende Gnade Gottes. Das ist, wo der Sünder überwältigt wird von Gott. Und das ist in der Neugeburt, wo Gott nach seinem Willen einen Menschen neu schafft, einen neuen Menschen kreiert. Andere Bibelstellen unterstreichen das ebenso, dieses bedingungslose Werk Gottes. Dass Gott nicht nach Bedingungen sucht, und zwar, wenn der Mensch etwas erfüllt, denn der Mensch hat nur eins erfüllt. Er hat gesündigt und er hat den Tod geboren. Das hat er erfüllt. Aber die Segnung nicht. Und das ist das Überwältigende, Bedingungslosigkeit, die wir hier sehen. Guckt mal, Titus Kapitel 3 bestätigt das ebenso. Titus Kapitel 3, Vers 3. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen die Irren, dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Die Schrift unterlässt es nirgendwo, unseren verlorenen Zustand klarzustellen. Und immer in diesem Kontrast unsere Wirklichkeit und Gottes Werk. Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, selbst nicht um der guten, um der gerechten Werke, selbst nicht um dieser Dinge willen, hat er uns wiedergeboren, also die wir getan hatten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes und so weiter. Ihr Lieben, das ist die überwältigende Gnade Gottes. Das ist, warum die Reformatoren, wo sie das Wort studiert haben, das Werk Gottes studiert haben, gesagt haben, Leute, es hat nichts mit uns zu tun. Das ist da, wo Gott hineinkommt in das Leben eines Menschen, wo er zum Toten ruft, wo Jesus stehen bleibt bei Lazarus und sagt, Lazarus, komm heraus. Das hatte nichts mit Lazarus zu tun, sondern das ist mit der überwältigenden Gnade Gottes. Da, wo der Mensch befähigt wird, zu glauben, zu vertrauen, Gott zu lieben, Gott zu suchen, auf ihn zu hoffen. Also, das ist überwältigend. Und wir bringen nichts dazu. Römer 11, Vers 35 bestätigt das auch wiederum. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergelten sollte oder würde? Also, der Mensch bringt nichts. Es ist eine überwältigende Gnade Gottes. Und Gott macht lebendig, welche er will. Wie Jakobus sagt, nach seinem Willen. Guckt, Jesus bestätigt das in Johannes 5, Vers 21. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Mit Sicherheit geht dieser Text und bezieht sich dieser Text auch auf eine leibliche Auferweckung, dass Jesus auferweckt, welche er will. Aber dieser Satz geht viel tiefer und macht es deutlich, der Vater auferweckt, bringt zum Leben, da gibt Neugeburt, ja, welche er will. Warum ist es so unwiderstehlich? Und ich denke, das ist, wo auch in der Geschichte der Christenheit große Konflikte entstehen und Menschen sich missverstehen. Und ich möchte diese Frage beantworten, warum ist es wirklich eine unwiderstehliche Gnade. Wie sieht denn das Werk Gottes aus? Diese Neugeburt, dieses Heilswerk am Menschen. Kommt mit mir zu Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Hier sagt Gott, und das beantwortet die Frage, warum ist es unwiderstehliche Gnade? Warum ist es diese überwältigende Gnade Gottes? Also 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Gott, der Vater, durch seinen Sohn hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Seht ihr das? Und er hat uns versetzt. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet buchstäblich, wenn ich diesen Mikro hier nehme und den packe und den einfach hier hinstelle, es hat nichts mit dem Mikrofon zu tun. Das Mikrofon wollte gerade nicht umgestellt werden. Es hat nichts gesagt und genauso der tote Mensch, er wollte nicht. Er wurde versetzt. Und zwar, es ist verwendet in der Schrift dieses Versetzen ein, um das einfach ein bisschen zu erweitern. Jesus erzählt das Gleichnis von dem untreuen Knecht, ihr wisst, der den Besitz seines Herrn verschleudert hat. Und wo der Besitzer das gehört hat, hat er gesagt, okay, mein Lieber, du wirst versetzt werden. Also du wirst buchstäblich genommen werden und auf die Straße gesetzt werden. Also ein Versetzen. In 1. Korinther 13 wird das gebraucht, unter Berge versetzen. Also von einem Platz auf den anderen, darum geht es. Und das hier, dieses Versetzen Gottes in diesem Heil, dieses Versetzen Gottes in diesem Heil wird uns von Jesus erklärt in Johannes Kapitel 6. Ihr dürft wieder zurückblättern. Johannes Kapitel 6, also dieses Versetzen Gottes, wo Gott nimmt und versetzt. Das ist ein aktives Handeln Gottes. Erklärt Jesus wie folge: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Also dieses Versetzen ist identisch mit dem Ziehen des Vaters. Und viele Christen, die denken, oh, das Ziehen des Vaters ist einfach nur ein Rufen Gottes, ein allgemeiner Ruf. Aber wenn du in den Kontext hineingehst, gerade wo Jesus das gebraucht, in diesem Kapitel und auch in der Schrift, wie Gott über dieses Ziehen spricht, dann wird es deutlich, es beschreibt genau das Gleiche wie im Kolosserbrief, dieses Versetzen, das Nehmen und Versetzen, das Ziehen des Vaters. Ich gebe euch Beispiele, wie dieses Ziehen des Vaters beschrieben wird. Zum Beispiel bei Petrus, wo er im Garten Gethsemane ist und sie angegriffen werden von diesen römischen Soldaten und den Priestern und Schriftgelehrten vor der Gefangenschaft Jesu. So, wisst ihr, was Petrus gemacht hat, Kinder? Könnt ihr euch erinnern? Wonach hat Petrus gegriffen? Ja? Nach einem großen Messer. Er hat es gezogen. Das ist, was dieser Begriff bezeichnet. Ein Nehmen und ein Ziehen. Da ist ein Akt der Gewalt oder der Kraft. Es wird rausgezogen. Bisschen später wird Petrus beschrieben bei der Begegnung bei dem auferstandenen Jesus und diesem großen Fischzug steht Petrus vor dem See Genezareth und er zieht das Netz heraus, aus dem Wasser. Da ist eine kraftvolle Handlung, wo er das Netz nimmt und es zieht. In Apostelgeschichte 16, Vers 19 geht es um Paulus und Silas, dass sie vor die Richter geschleppt wurden. Apostelgeschichte 16, Vers 19 könnt ihr nachlesen. Sie wurden geschleppt, gezerrt. Das beschreibt dieses Ziehen Gottes. Genauso in Apostelgeschichte 21, Vers 30, wo Paulus gefangen genommen wird in Jerusalem, heißt es, da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel. Das ist, was Jesus hier beschreibt in Vers 44, ich lese es nochmal, niemand kommt zu mir oder niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass er von dem Vater gezogen wird. Das ist das Gleiche, dieses Versetzen. Das ist eine unwiderstehliche Gnade Gottes, die da geschieht. Gott nimmt, Gott ergreift diesen Sünder, Gott ergreift diesen Lazarus, der da stinkend und tot im Grab liegt. Und macht ihn lebendig. Das ist Neugeburt. Ihr Lieben, das ist das Fundament des christlichen Glaubens, des Werkes Gottes. Und ich möchte ein Argument hier beantworten. Du sagst, Moment mal, du hast auch gesagt, das Ziehen des Vaters, da ist ein kraftvoller Akt. Geschieht denn das mit Gewalt? Dass Gott einfach jemand, der nicht will, einfach mit Gewalt nimmt und zerrt. Ich denke, die Frage ist einfach oder leicht zu beantworten, wenn wir sehen, wie das geschieht, auf welche Art und Weise der Vater zieht, auf welche Art und Weise er versetzt. Mit einem Beispiel möchte ich hier anfangen, und zwar aus Apostelgeschichte 19, Vers 26. Und ihr seht und hört, hier wird Paulus beschuldigt, also ich lese nochmal, und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gibt und so weiter. Also hier wird uns Paulus als Beispiel gebracht, wie dieses Versetzen geschieht, wie dieses Ziehen geschieht. Und zwar durch diese Aussage, dass Paulus mit seiner Verkündigung überredet und umstimmt. Das ist so der nächste Begriff, der das prägt, dieses Umstimmen, das Versetzen, Umstimmen. Wenn wir nehmen ein Klavier, das nicht gestimmt hat, oder eine Gitarre, und auf einmal wird sie umgestimmt. Und auf welcher Art und Weise hat Paulus sie umgestimmt? Der Text wird uns erklären. Und auch diese Geschichte, in der es gesagt wird, wird es uns erklären. Ich möchte uns aber mit anderen Bibelstellen das erklären, wie Gott vorgeht in seinem Umstimmen, in seinem Versetzen. Geschieht das mit Gewalt, in einem gewissen Sinn würden wir sagen ja. Und auf einem gewissen Sinn würden wir sagen nein. Es geschieht in völliger Harmonie und Einklang des Menschen. Also hier ist beides, die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen, die wir niemals erklären werden können. Aber guck mal, wie Gott zieht, durch was er zieht, auf welch eine Art und Weise, auf welch einem Weg Gott zieht. Wieder Jakobus, ich erinnere euch an Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt und auf welche Art und Weise? Durch das Wort der Wahrheit. Also durch das Wort Gottes, durch das Evangelium. Guckt 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort Gottes, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt wurde. Also durch das Wort Gottes, durch das verkündigte Evangelium. Das ist der Weg und die Art, wie Gott Menschen umstimmt, wie er Menschen versetzt, wie er Menschen zieht. Ein Beispiel sehen wir wieder im Leben des Paulus, wie er zu den Korinthern sagt, 1. Korinther Kapitel 4, Vers 15, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt. Das gleiche, wie er im Johannesevangelium Jesu, wenn die Neugeburt, die Zeugung, die Geburt von oben, ich habe euch geboren durch das Evangelium, also durch die Verkündigung des Evangeliums und so weiter. Wir sehen viele Beispiele, also der Weg, wie Gott das macht, ist durch das lebendige Wort Gottes. Der Mensch kommt unter das Wort Gottes und Gott zieht ihn, verwandelt, stimmt ihn um, versetzt ihn durch das lebendige Wort Gottes. Also das Ziehen des Vaters endet nie in der Ablehnung. Deswegen ist es eine unwiderstehliche Gnade Gottes. Das Ziehen des Vaters, das rettende Ziehen des Vaters. Es gibt einen allgemeinen Ruf und Jesus spricht auch darüber und sagt, viele sind gerufen, aber wenige sind auserwählt, sagt Jesus. Das rettende Ziehen des Vaters endet immer im Heil. Guckt den Kontext, wo Jesus das sagt. Endet immer im Heil. Johannes 6, Vers 37. Johannes 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, unterstreicht das, wird zu mir kommen. Ja? Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ihr Lieben, das rettende Ziehen des Vaters endet immer im Heil. Darum haben die Reformatoren das erkannt und haben gesagt, Leute, das ist unwiderstehliche Gnade. Das ist überwältigende Gnade Gottes. Ich möchte das bestätigen mit Jesaja 55, Vers 11. Hört, was Gott schon im Alten Testament deutlich gemacht hat. Genau so, Vers 11, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Leute, das Wort Gottes bleibt nicht unfruchtbar. Das ist das Wirken Gottes. Es wird ausrichten, wozu es gesandt ist. Das ist unwiderstehliche Gnade, wo Gott einen Menschen nimmt und verwandelt und verändert. Das ist Gnade. Und ich möchte uns dafür begeistern, dass wir darüber staunen und Gott loben und anbeten für diese unwiderstehliche Gnade Gottes. Ich möchte aber auch auf die Qualität dieses Werkes hinweisen. Also es ist das Werk Gottes und dessen Qualität. Desto mehr wir uns mit der Qualität beschäftigen, ja, desto mehr Bewährung legen wir in das Fundament dieses Gebäudes. Und desto sicherer und geborgener, desto fester können wir auf diesem Fundament bauen. Und desto mehr Freude erleben wir als Kinder Gottes, desto mehr ihr verwurzelt seid mit diesem tiefen Fundament Gottes. An was erkennt man Qualität? Ihr kennt alle, man müsste wahrscheinlich, oder man würde, egal was, wenn ich jetzt aufheben würde, irgendwo würde ich an diesen Dingen, die hier sind, etwas finden, was über die Qualität aussagt. Wisst ihr, was es ist? Da steht Made in, was steht da? Made in China. Ja? Wisst ihr, dieser Label, also Label, ist das Deutsch? Etikett. Ja? Sagt so viel über die Qualität aus. Und ich möchte uns hinführen dahin und sagen, ich denke, ihr versteht, dass wenn da Made in Germany steht, dass das von Qualität spricht. Ja? Also sollte zumindest. Auf diesem Label steht Made by God. Ja? Made by God. Die Qualität liegt darin, wer es gemacht hat, von wo es kommt. Die Qualität dieser Errettung wird uns zurückführen zu Gott. Wird uns zurückführen zum Mittler, durch den Gott geschaffen hat. Darin werden wir die Qualität sehen. Und wir werden wieder überwältigt sein von dem, was Gott macht. Das, die Qualität dieses Werkes Gottes. Und ich möchte mit zwei Bibelstellen aus dem Hebräerbrief, es gäbe so viele andere, wo man das auch machen könnte. Wahrscheinlich sind das meine Lieblingsstellen. Oder der ganze Hebräerbrief, ich liebe ihn. Also aus Hebräer Kapitel 7 und Kapitel 9 möchte ich euch diesen Hersteller aufzeigen und auch seine Qualität, die er macht. Warum? Weil es von diesem Hersteller kommt. Darum sehen wir diese Qualität. Da ist nichts anderes zu erwarten. Ja? Wenn du Made in Thailand, gut, mittlerweile machen die guten Leute ja auch schon bessere Sachen, aber hier werden wir definitiv sehen, made by God, das ist auch so die Qualität. Hebräer Kapitel 7 von Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommener retten. Das spricht über die Qualität dieser Errettung. Daher kann er auch diejenigen vollkommener retten, die durch ihn zu Gott kommen. Weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht, wie die hohen Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgt, also nach der Einführung des Gesetzes erfolgt, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Ihr Lieben, diese Person, dieser Mittler, durch den dieses Werk geschaffen wurde, er weist eine besondere Qualität auf. Er ist Gott und er ist vollkommen. Deswegen ist seine Errettung, ja, weil er vollkommen ist, ist in Vers 25 seine Errettung vollkommen. Es gibt nichts, nichts an seiner Errettung, wo du anklagen könntest. Und ein Mensch, der gerettet ist, ist vollkommen errettet. Ja, vollkommen errettet. Zu Kapitel 9. Das ist Qualität, das ist Qualität. 9 Vers, von Vers 9. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Er spricht von den Opferungen, die da eingeführt wurden. Das ist ein Gleichnis, also ein Vergleich, ein Hinweis. Dies ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, die nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Also das, was jetzt hier geschieht, diese volle Qualität, ist eine viel bessere Ordnung wie alles, was davor gewesen ist. Denn was davor gewesen ist, das kann nicht vollkommen machen. Aber dieses hier, Vers 11, als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das Größere, durch das vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Hier sehen wir die Person, wir sehen Christus, wir sehen den Mittler und wir sehen, welch eine Erlösung, welch eine Wiedergeburt, welch eine Neuschöpfung da geschehen ist, weil dieser Mittler in Ewigkeit bleibt, in Ewigkeit vor dem Angesicht Gottes steht, in Ewigkeit vertritt, in Ewigkeit, dass diese Sühnung in das Allerheiligste bringt und gebracht hat und dort geblieben ist und sich gesetzt hat zu Rechten Gottes als Vertreter, ist dieses Heil ewig. Ein großer Fehler, die wir als Christen oft machen, dass wir diese Neuschöpfung vergleichen mit dem, was früher war. Dass wir fehlerhafterweise ins Alte Testament gehen und gucken und sagen, oh, guckt mal, da sind Leute, die wurden nicht vollkommen errettet, ja, von Anfang bis Ende, in allen Hinsichten, sondern die sind auf der Strecke liegen geblieben. Dieser neue Bund ist unvergleichlich. Das ist eine neue Schöpfung. Ich kann das gar nicht genug betonen. Denken wir daran, was Gott gemacht hat. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Ja? Und er hat sie geschaffen und nicht nur in dem Sinn, dass er wusste, was sie machen würden, also voraussehend wusste, sondern das Kreuz stand schon davor da zur Erlösung dieser Leute. Aber diese Neuschöpfung, sie ist geschaffen worden und sie ist gefallen. Was Gott mit der Neugeburt macht, ist genau Wiederschöpfung. Er kreiert heute Adams und Evas. Wir sehen das nicht mit den natürlichen Augen, aber das ist Neuschöpfung. Wenn ich so sagen darf, diese Schöpfung ist gemacht worden und sie ist gefallen. Gott hat neu geschaffen, nicht damit diese Schöpfung wieder fällt oder der neu geschaffen wurde, wieder unterwegs verloren geht. Ihr Lieben, die Absicht der Wiedergeburt, des neuen Lebens, ist eine vollkommene Errettung. Das ist die Qualität der Schöpfung. Das ist, warum Gott das zweite Mal geschaffen hat. Und diese Neuschöpfung ist unvergleichlich. Mit nichts kann es verglichen werden. Wieder der Hebräerschreiber, der aus Jeremia 31 zitiert und sagt, wenn ihr das nebeneinander hinstellen wollt, dann ist es so, dass Gott hier bei der Hand genommen hat und geführt hat. Und hier hat er nicht bei der Hand genommen, sondern hat ein neues Leben, ein neues Herz gemacht. Aus welch einem Grund, aus welch einem Zweck, hört. Ich gehe wieder zurück zu Jeremia. Gott beantwortet das schon im Alten Testament. Jeremia 32, Vers 40, wo er über diese neue Schöpfung, neuen Bund spricht. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. In diesem Bund hat Gott sich verpflichtet, nicht abzulassen, ihnen wohlzutun. Das ist, was Gott versprochen hat. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Gott verspricht in diesem Bund ihnen ewig wohl zu tun und verspricht, dieser neue Bund ist, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Leute, wenn diese neue Schöpfung wieder von Gott abweichen würde können, dann wäre es nichts anderes wie die alte Schöpfung. Ja? Der Grund und der Zweck und das Ziel und alles, was Gott hingewiesen hat auf diese neue Schöpfung, die hier kreiert, wäre nichtig. Ihr müsst es verstehen, es liegt in der Qualität dessen, der wirkt, in der Qualität dessen, neu geschaffen wurde. Hier steht made by God. Made by God. Ja, das wurde auch geschaffen bei Gott, aber zu einem bestimmten Zweck. Es ist Gottes Plan gewesen, so dass die ganze Geschichte gelaufen ist. Auch der Sündenfall. Ihr Lieben, es gibt Fragen, die kann ich euch nicht beantworten. Ja, warum denn? Ich weiß es nicht. Fragt Gott, warum denn? Ja? Oder eines Tages schreibt euch diese Frage auf, wenn ihr vor ihm stehen werdet, dann dürft ihr ihm sie stellen. Herr, ich habe das nicht verstanden. Warum hast du denn Adam geschaffen? Und so weiter und so fort. Ich bin mir überzeugt, wenn es euch dann interessieren wird, ja, ihr werdet alle Zeit der Welt haben und Gott wird sie euch erklären. Ich weiß es nicht, aber das ist, was uns Gott erklärt. Und diese Neuschöpfung, die hier geschieht, ist nicht zu vergleichen. Es ist eine Qualitätsfrage. Hier das, was ich gerade erklärt habe, das ist, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe. Wenn wir von Qualität dieser Neuschöpfung reden, dann ist eine Ebene Gottes da, wo Gott erlöst, das neue Herz gibt und ein neues Leben schenkt. Aber wir sehen auch diese Qualität, wie auch in Jeremia, auf der Ebene des Menschen. Ich wiederhole Jeremia, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Und davor, und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben. Wenn Jesus von der Neugeburt spricht, dann spricht er auch genau von dieser Qualität. Wir gehen zurück zum Johannesevangelium. Ich lese von Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, also von oben gezeugt wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus versteht das nicht und stellt die Frage und dann die Antwort Jesu, Vers 5. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, hier spricht Jesus über die Qualität. Hier legt Jesus Bewährung in das Fundament hinein und spricht darüber, über die Beschaffenheit dieser Neuwerdung. Und zwar geboren werden aus Wasser und Geist. Wasser als reinigende Kraftwirkung. Durch die ganze Schrift hindurch war das immer ein Symbol der Reinigung, der Reinigung. Und Christus reinigt. Wenn ein Mensch neu gemacht wird, dann wird er erlöst, er wird vergeben, ihm wird vergeben, er wird gereinigt. Da geschieht Reinigung. Aber da geschieht auch die Wirkung des Geistes. Reinigung und Kraft, Wasser und Geist. Ihr Lieben, das ist Qualität, die man an uns Menschen sieht. Ja, die wirksam wird. Wenn ein Mensch versetzt wurde, dann ist dort ein neues Leben, dann ist dort der Charakter eines Kindes Gottes. Er ist lebendig geworden. Wir sehen, dass er die Schrift versteht. Auf einmal liest in 1. Korinther Kapitel 18, es wird für ihn auf einmal Weisheit und Kraft. Im 2. Korintherbrief, es wird wie Schuppen von den Augen genommen. Er versteht das Evangelium. Er sieht Christus, er ist überwältigt von Christus. Und das geht auch tiefer. Und zwar der gleiche Johannes, der das Evangelium schreibt, gehen wir zu seinen Briefen. Er beschreibt uns diese Qualität dieser Neugeburt, und zwar in der Veränderung, in der Kraftwirkung des Geistes. Zum Johannesevangelium könnt ihr wieder zurückblättern in euren Bibeln. fast bis zur Offenbarung. Und hier werden wir Folgendes feststellen: Der Mensch, der neu gemacht ist, die Qualität wird sichtbar in der Beziehung zur Sünde. Ja, dieses Kraftwirken Gottes, das durch den Heiligen Geist, wird sichtbar in der Beziehung zur Sünde. Das Erste, es wird sichtbar in der Beziehung zu Gläubigen. Es wird sichtbar in seiner Theologie, in dem, was er glaubt. Und es wird sichtbar in der Standhaftigkeit. Also, dass der Mensch Gottes, dass der Wiedergeborene standhaftig ist. Also, ganz schnellen Durchgang. 1. Johannes 2, Vers 29. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Derjenige, der Gerechtigkeit tut, ist aus ihm geboren. Ja, da ist eine ganz klare Trennung zur Sünde. Da ist ein Leben in Gerechtigkeit. Dieser Person, die in Gerechtigkeit lebt, sie ist aus Gott geboren. Johannes 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Also von der grammatischen Form, nicht, dass er überhaupt keine Sünde mehr tut, sondern er lebt nicht mehr in Sünde. Ja? Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das Erste, woran wir die Qualität in unserem Leben sehen, im Leben anderer, ist das klare Verhältnis zur Sünde. Er lebt nicht kontinuierlich in Sünde, sondern da ist ein kontinuierliches Streben nach Heiligkeit, nach Gottgefälligkeit. Er hasst die Sünde. Zweitens, seine Beziehung zu Gläubigen ändert sich. 1. Johannes 3, 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer die Brüder nicht liebt, bleibt im Tod. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Hier ist Wiedergeburt. Einer ist vom Tod zum Leben gelangt und er liebt die Brüder. 4, Vers 17. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ein Mensch, der ein Kind Gottes geworden ist, der wiedergeboren ist, weist auch diese Qualität auf. Er hat Liebe zu den Kindern Gottes. Er hat eine richtige Theologie. 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, also der Gesalbte, nicht ein Gesalbter, sondern er ist König, Priester und Prophet in einem. Ja, er ist der Gesalbte Gottes, er ist der Eingesetzte Gottes. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Also nochmal ein Verweis auf die Geschwisterliebe. Und das Letzte hier in diesem Text, auch Johannes Kapitel 5, zeigt auf die Festigkeit, die Standhaftigkeit, das Ausharren. Das ist die Qualität der Neugeburt. Und er harrt aus. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich lese es nochmal. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Weil er neu gemacht wurde. Das ist der Zweck der Neugeburt. Vers 18, und hier möchte ich aus der Elberfelder vorlesen. Schlachter hat hier nicht so eine gute Arbeit getan. 5, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt kontinuierlich. Er sündigt nicht, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und das Böse tastet ihn nicht an. Die Qualität sieht man darin, dass der neue Mensch in ihm, das neue Leben, der Geist Gottes, er bewahrt ihn in diesem. Ja? Die Neuschöpfung trägt ihn durch, so dass er bleibt. Und wir sehen in all diesem die Qualität Gottes und wir sehen, es geschieht etwas an den Menschen. Ja? Wiedergeburt ist ganz klar eine stellvertretende Sache, die stellvertretend in Christus geschieht. Aber wenn wir die Qualität betrachten, so sehen wir die Veränderung im Menschen, in uns, welche Menschen wir werden, wenn wir neu gemacht sind. Zweite Petrus sagt Petrus, dass wir göttlicher Natur teilhaftig werden. Dass wir Gottes Natur teilhaftig werden. Ist das nicht köstlich? Und wie Johannes es auch sagt, dass wir Kinder Gottes werden. Seine Kinder, sein Eigentum. Ich möchte abschließen. Wenn ihr in diesem die überwältigende Gnade Gottes gesehen habt, wie Gott wirkt und wie die Qualität dieses Heils ist, wie überwältigend. Wisst ihr, jetzt kommt noch mal etwas extra drauf. Und zwar hört Epheser 2, Vers 6. Wenn ihr das als Gnade erkannt und gesehen habt, hier kommt noch der Sahnehaufen von Vers 6. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in den himmlischen. Also Gott hat uns mit auferweckt. Hier ist Neugeburt, neues Leben. Mit auferweckt und mitversetzt in den himmlischen, in Christus Jesus. Damit, und hier kommt der Grund, warum er das gemacht hat. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Leute, wir sind jetzt zu einer neuen Schöpfung gemacht worden und uns ist so eine Gnade jetzt widerfahren. Und Gott sagt, weißt du was? Das ist euch hier geschehen, damit Gott, wenn ihr ankommt, euch richtig mit Gnade überhäuft. Wo ich zu diesem Text kam, da konnte ich nichts anderes sagen, Herr, ich bin nicht wert deiner Gnade. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Das reicht, Herr. Das reicht. Du kannst mich doch nicht hier so beschenken, so erretten, damit, wenn ich ankomme, du mich noch mehr überschüttest mit deiner Gnade. Leute, das ist Gott. Das ist die Qualität der Neugeburt. Das ist das Fundament, was Gott legt. Und je mehr du das verstehst, das Werk Gottes und dessen Qualität, desto mehr wirst du überwältigt sein und desto mehr wird das in dein Leben hineinreichen und auch dein Leben verändern und Gott ehren. Lasst uns beten.